Der Plan für heute ist, dass wir noch ein letztes Faktum über Reduktionen von Turing-Maschinen nachschieben, was wir letztes Mal in den letzten 5 Minuten leider nicht mehr geschafft haben. Uns anschließend so ein paar grundlegende Dinge über Turing-Maschinen ansehen, insbesondere die universelle Turing-Maschine und Unentscheidbarkeit. Und so als Bonbon beweisen wir am Ende in der letzten Viertelstunde den ersten Gödel'schen Unvollständigkeitssatz. Ja. Ich mache mal jetzt ohne Überschrift weiter in meiner Serie von Fakten. Ja, also das hier hätte eigentlich der Schlusspunkt der letzten Stunde sein sollen. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Also, wir hatten uns, um nochmal kurz wieder in Stimmung zu kommen, angesehen, leichte Varianten der Definition einer Turing-Maschine. Nicht? Was sind Varianten? Gut, was für ein Alphabet hat die? Wie viele Bänder hat die? Dergleichen mehr. Wir haben gesehen, dass das also alles im Wesentlichen bis auf polynomielle Veränderungen der Laufzeit keine Rolle spielt. So auch hier in diesem letzten Fall, wo es geht um beidseitige Unendlichkeit. Also,
was ist denn Fakt 3? Wir hatten letztes Mal Fakt 2 aufgeschrieben, aber kein Fakt 3.
Kein Fakt 3? Achso, dann hatte ich vergessen, die Nummer zu vergeben. Das mit den Oblivious Turing Machines, das war Fakt 3. Okay. Kann sein, dass ich vergessen hatte, die Nummer dran zu schreiben. Nicht? Also, noch, also zur Orientierung, Fakt 1 war Alphabetreduktion, Fakt 2 war Reduktion der Bandanzahl, Fakt 3 war mehr oder weniger ein Korrelat dazu, das war also die Annahme, dass wir eine Turing-Maschine haben, die oblivious ist, das heißt, bei der die Kopfposition zu einem gegebenen Zeitpunkt immer nur abhängt von der Länge des Inputs und nicht vom tatsächlichen Input. Und Fakt 4 ist das, was jetzt kommt. So, da kommt jetzt ein Begriff vor, den haben wir gar nicht eingeführt, nicht? Der einer Turing-Maschine mit beidseitig unendlichen Bändern. Nicht? Das führe ich hier so on the fly ein. Ja, also es müsste klar sein, was eine Turing-Maschine mit beidseitig unendlichen Bändern ist. Wir hatten angenommen, bisher Turing-Maschinen haben Bänder, die irgendwo anfangen. Genauso gut kann ich natürlich unterstellen, dass das Band nach links beliebig lange weitergeht. Nicht so. Und wenn ich das unterstelle, ist natürlich die Frage, kann ich auf so einer Turing-Maschine, wo ich nach links das Band beliebig lange weiterlaufen lasse, womöglich mehr oder schneller berechnen als auf einer Turing-Maschine, wie wir sie eigentlich eingeführt haben? Und die Antwort lautet natürlich nein. So, dann wir behaupten also, wenn das der Fall ist, dann ist F berechenbar auf einer Turing-Maschine. Ich sage nicht dazu, dass sie dann links abbrechende Bänder hat, denn das sagt ja unsere Definition von Turing-Maschine, dass das so ist. Achso, hier habe ich die Zeit vergessen. Also hier in Zeit t von n, nicht? Also auf der beidseitig unendlichen Maschine. Dann haben wir es auf einer normalen Turing-Maschine. In Zeit o von t von n. Nicht? Also wir sind schon langsamer, aber wir sind nur einen konstanten Faktor langsamer. Ja, die Idee ist, wie immer, reißen wir sie nur kurz an. So, die Idee, die man da hat, ist die, dass, naja gut, ich habe also jetzt ein Band, mir fehlt praktisch die Hälfte des Bandes. Ja? Also wenn ich irgendwie sage, gut, das Band hat eine Mitte, nicht, dann habe ich gegeben eine Turing-Maschine, wo sich das Band in beide Richtungen erstreckt und ich muss das podieren auf einer Turing-Maschine, wo das Band nur in einer Richtung geht. Aber erstmal, ich klappe das rüber. Ja? Also die Idee ist, dass das Band zu falten, nicht? In der Mitte. Ja, wie sieht das dann aus? Das sieht so aus. Nicht? Gut, ich habe hier meine Nullposition, an der Stelle falte ich. Gut, da bleibt es also, wie es ist. Nicht? Und dann klappe ich also hier die linke Seite rüber. Das heißt, ich habe hier meine Positionen minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Nicht? Die habe ich darüber gefaltet, über meine Positionen, die ich vorher hatte. 1, 2, 3 und 4 und so weiter. Naja, dann habe ich nur das Problem, dass ich ja jetzt plötzlich hier an jede Stelle 2 Symbole schreiben muss, weil ich ja die linke Seite rübergefaltet habe und das jetzt hier alles aufeinander liegt. Naja, gut, das heißt, ich vergrößere das Alphabet, nicht? Also das Alphabet ist jetzt also nicht mehr Gamma, sondern wenn es vorher Gamma war, nicht, dann, sondern jetzt Gamma Quadrat. Also sprich, das ein einzelnes Alphabetsymbol besteht jetzt aus zwei alten Symbolen. Naja, so dass ich dann also hier jeweils zwei Symbole an jede Bandstelle schreiben kann. Ja, und das war's schon. Nicht? Wir haben gesehen, dass wir das Alphabet vergrößern können. Und ja, das ist schon die ganze Geschichte. Gut, nicht? Wir müssen so ein bisschen aufpassen mit dem Bewegen des Kopfes, was aber nicht schwierig ist, weil wir im Gegenteil, wir können sogar, wenn wir ganz schlau sind, hier schneller werden, nicht? Weil wir, wo wir vorher mit dem Kopf mühsam von 4 nach minus 4 fahren mussten, nicht? Sind wir jetzt schon da gewissermaßen, wenn wir es schlau anstellen. Nicht? Das heißt, da kriegen wir keine zusätzlichen Schwierigkeiten. Nicht? Und das Alphabet selber macht nur einen Unterschied in einem Faktor, der logarithmisch von der Größe des Alphabets abhängt. Nicht? Das heißt, das ist auch wieder egal. So, das war's schon. Gut, nicht? Das war also jetzt unser abschließendes Wort zum Thema genaue Definition von Turing-Maschinen. Und die Gesamtmessage bleibt die genaue Definition einer Turing-Maschine ist im Grunde egal. Ja, mit der Einsicht, machen wir uns an das nächste Thema, das der universellen Turing-Maschine. Ja, die universelle Turing-Maschine, die war damals, als sie erfunden wurde, so ein kleines Wunder. Deswegen hat sie auch so einen hochfliegenden Namen. Aus heutiger Sicht, und so wird das auch oft genannt in der Literatur, ist das schlicht und einfach ein Selbstinterpreter. Also wenn ich jetzt hier als Aufgabe stellen würde, schreiben Sie, sagen wir mal, in Java einen Interpreter für Java, dann würde zwar großes Gemecker kommen, dass ich so umfangreiche Aufgaben stelle, aber es würde sicher keine sagen, wir können das nicht. Natürlich können Sie das. Ja? Und na, Sie wollen nicht, das ist was anderes, nicht? Aber aber jeder sieht, dass man das wohl irgendwie machen könnte. Und genau das ist der Inhalt dieser Entdeckung von damals. Zuzuschreiben eben Alan Turing, in der Tat dem Erfinder der Turing-Maschine. Ja, was müssen wir dazu machen? Sagen wir einmal vorweg, bevor wir es nachher definieren. Nicht? Also was wir machen wollen, ist, wir wollen eine Turing-Maschine bauen, die jede andere Turing-Maschine simuliert. Deswegen heißt sie universelle Turing-Maschine. Gut, nun muss sie irgendwoher wissen, welche Turing-Maschine sie denn nun gerade simulieren soll. Das heißt, wir müssen irgendwie die Turing-Maschine, die simuliert werden soll, als Eingabe da reingeben. Genauso wie wenn man eben einen Interpreter für Java schreibt, irgendwie in der Lage sein muss, das Java-Programm dem anzufüttern. Ja, mit anderen Worten, wir müssen eine Turing-Maschine repräsentieren als Bitstring, denn das ist das, was wir einer Turing-Maschine anfüttern können. Ja, genauso wie eben unser Java-Programm letztlich nichts als ein Bitstring ist. Gut, dann müssen wir jetzt mal ein paar Sachen festlegen, eher für später als für jetzt. Nicht? Also will ich auch gar nicht endlos genau jetzt mit sein. Wir legen nur so ein paar grundsätzliche Eigenschaften fest. Ja? Also so eine Turing-Maschine ist ein endliches Objekt. Nicht? Also klar, die Bänder sind unendlich, aber die Bänder sind ja nicht die Turing-Maschine. Die eigentliche Maschine ist dieses kleine Kästchen, was hier letztes Mal rechts unten stand. Ja, also die endliche Kontrolleinheit. Nicht? Das ist die Turing-Maschine. Nicht? Und ein endliches Objekt können wir natürlich irgendwie kodieren. Wir machen das hier folgendermaßen. Ich sage mal ein bisschen salopp, Liste aller Input-Output-Paare. Nee, das ist ungünstig formuliert, das formulieren wir anders. Also wir schreiben da, wir kodieren die Turing-Maschine im Wesentlichen als die Liste aller ihrer Zustandsübergänge. So, nun ist das mit den Zustandsübergängen ja ein bisschen kompliziert, die hängen ab von einer Menge Sachen. Nicht? Die hängen ab von dem Zustand, in dem ich gerade bin, und die hängen ab von den Symbolen, die ich gerade an den Köpfen lese. Und sie tun auch eine Menge, nicht? Sie liefern mir einen neuen Zustand, sie liefern mir neue Kopfpositionen und sie liefern mir neue Symbole an den alten Kopfpositionen. Das heißt, ich habe hier sowas hier. Immer solche Paare. Ich schreibe das deswegen als Paar, weil das eben hier ein Vorher und ein Nachher ist. Und zwar meine ich damit, naja, was ist eigentlich, also wie sind die Zustandsübergänge eigentlich repräsentiert? Die sind repräsentiert durch eine Zustandsübergangsfunktion. Ja, die hängt ab von dem aktuellen Zustand und den Symbolen an den Leseköpfen im Moment. Das hier ist also ein String mit k Einträgen, wobei also k die Anzahl Bänder ist. Ja, und wie gesagt, was rauskommt, ist eben neuer Zustand, Q2, Symbole, die ich an die Bandpositionen schreibe, K-1 Stück. Und K-Befehle an die Köpfe, in welche Richtung die sich jetzt zu bewegen haben. So, nicht? Und ich repräsentiere also die Funktion durch einfach die Liste aller dieser Paare. Gut, warum ist das eine endliche Liste? Gut, es ist deswegen eine endliche Liste, weil es nur endlich viele Zustände gibt, für die ich hier einen Eintrag haben muss und jeweils endlich viele Kombinationen von Symbolen an den Köpfen, weil es ja nur eine feste Anzahl, nämlich K-Köpfe gibt und auch nur eine feste Anzahl Symbole, die da jeweils stehen können. Nicht? Also wenn ich irgendwie was haben wir noch für Zahlen, über n Symbole habe, nicht? Dann habe ich also n hoch k Möglichkeiten, die ich da für dieses S1 habe. Das Ganze nochmal mal genommen mit der Anzahl Zustände, dann weiß ich, wie viele Einträge diese Liste hat. Gut. Ja, dann machen wir noch zwei vereinfachende Annahmen. Das sind die folgenden. Erstens nehmen wir an, dass jeder Bitstring wirklich eine Maschine repräsentiert. So, das ist jetzt zunächst mal was, was bei einer einfach gerade Auskodierung nicht der Fall wäre. Ja, also ich könnte, wenn ich sage, dass ich eine Turing-Maschine als eine Liste solcher Paare aufschreibe, da kommen selbstverständlich auch Dinge vor, die eigentlich keinen Sinn machen. Zum Beispiel solche, wo ich mehrere Einträge mit der gleichen Kombination von Zustand und gelesenen Symbolen habe. Nicht? Das darf ja jeweils nur eine sein, weil ich ja eine Funktion habe als Zustandsübergang. Nicht? Das sind, wir sind im Moment noch bei deterministischen Turing-Maschinen. Nicht? Das heißt, das könnte schiefgehen oder es könnte einfach das Format nicht stimmen. Ja? Also es könnte sein, dass hier irgendwie plötzlich nicht genug Komponenten hier auf der rechten Seite sind oder sowas. Nicht? Oder dass hier keine K-Symbole kommen, sondern nur K-3 oder so. Also es gibt selbstverständlich in diesem Format illegale Bitstrings. Ich will trotzdem, dass jeder Bitstring eine Turing-Maschine repräsentiert. Was mache ich? Naja, wenn der Parser dabei in gewissermaßen einen Fehler schmeißt, dann nehme ich einfach irgendeine Turing-Maschine, die mir gerade einfällt. Sagen wir eine feste. Ja? Das heißt, ich habe eine feste Default-Maschine, von der ich sage, gut, wenn ein gewissermaßen Syntaxfehler kommt, dann repräsentiert der Bitstring die. Und das andere, was ich annehme, ist dieses hier. Also das andere, was ich annehme, ist, jede Turing-Maschine wird durch unendlich viele Bitstrings repräsentiert. Auch das wäre zunächst mal ja eher nicht der Fall, so wie ich das da hingeschrieben habe. Ich habe zwar ein bisschen Unterspezifikation dabei, weil ich nicht sage, in welcher Reihenfolge ich diese Zustandsübergänge dahin schreibe, ne? Aber trotzdem, es gibt irgendwie n Zustandsübergänge, für die das Format festlegt. Außer der Reihenfolge habe ich im Wesentlichen keine Wahlmöglichkeit. Gut, dann habe ich also n Fakultät verschiedene Repräsentationen derselben Turing-Maschine. Das sind aber immer noch endlich viele. Das heißt, ich muss mir dafür jetzt irgendeinen ernsthaften Trick ausdenken. Und dieser Trick ist der, dass ich gewissermaßen erlaube, am Ende noch Kommentare hinzuschreiben. Wie mache ich das? Ich repräsentiere ein Symbol, was weiß ich, sagen wir also zum Beispiel ein bestimmtes Byte oder sowas, ja, also ein, egal, ich habe ja nicht gesagt, wie ich es jetzt genau kodiere, ja, also ich muss zum Beispiel das Komma irgendwie kodieren, ich muss die Alphabetsymbole irgendwie kodieren, ich brauche also irgendein Alphabet und muss gegebenenfalls mein Alphabet aufblasen, um größere Symbolmengen zu akkommodieren, aber ein Symbol, also gegebenenfalls eine Kette von Symbolen, die reserviere ich als Endesymbol. Die verwende ich sonst nirgends und wenn die kommt, weiß man, die Repräsentation ist eigentlich zu Ende. Und danach darf ich nochmal beliebig viele Bits hinschreiben, die eben, weil das Endesymbol ja schon gelesen worden ist, überlesen werden. So, nicht? Damit habe ich also durch einen völlig dämlichen Trick jetzt sichergestellt, dass ich also für jede Turing-Maschine unendlich viele Repräsentationen habe. Gut. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Notation, nachdem wir uns das alles halbwegs überlegt haben. Insbesondere dafür eben der Turing-Maschine einen String zuzuordnen und umgekehrt. Nicht? Also in einer Richtung fange ich an mit einem Bitstring, sagen wir Alpha. Der repräsentiert mir eine Turing-Maschine, die nenne ich M-Alpha. In der umgekehrten Richtung fange ich an mit einer Turing-Maschine, M. Und ich habe eine Auswahlfunktion, die mir also aus den unendlich vielen Repräsentationen meiner Turing-Maschine eine raussucht, die heißt M-Floor. Und das soll, wie gesagt, also M-Floor soll eine ausgewählte Repräsentation der Turing-Maschine M sein. So, und dann müssen wir uns noch Notation für die Funktion verschaffen, die eine gegebene Turing-Maschine berechnet. Und dann nehmen wir die offensichtlichste Notation. Wir schreiben m von x, das heißt, wir benutzen die Turing-Maschine selber direkt als Funktion. Das ist also die Ausgabe von M, natürlich bei Eingabe x, die wir ja aber nicht immer kriegen. Also wenn die Turing-Maschine bei Eingabe x hält, also irgendwann den Haltezustand erreicht, nicht? Dann ist die Ausgabe, die wir dann haben, also das, was dann auf dem letzten Band steht, das ist m von x. Und sonst ist das Bottom. Bottom ist jetzt nicht was, was ich aufs Band schreiben kann, sondern einfach ein Meta-Symbol, ja, das ich dafür verwende, dass die Turing-Maschine nicht terminiert. Gut. Und wo wir da schon bei sind, wir sagen, eine Funktion sei berechenbar, den Begriff haben wir ja auch offiziell noch nicht definiert, dann, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die sie berechnet, und das können wir jetzt kurz hinschreiben. Ja. So, ne, wenn eine Turing-Maschine M existiert, die F berechnet, das heißt in der neuen Notation, M von X gleich F von X für alle Eingaben X. Ich lasse jetzt hier immer mal weg, dass das Bitstrings sind, da haben wir uns jetzt dran gewöhnt. Und wir hatten ja spezielle Funktionen, die nämlich 0,1-wertig sind, als Probleme bezeichnet. Dafür gibt es gesonderte Nomenklatur. Ein Problem hatten wir ja angesehen einfach als eine Teilmenge der Menge aller Bitstrings, also eine Teilmenge von 0,1 Stern. Und von Problemen sagt man nicht, sie seien berechenbar, sondern sie seien entscheidbar. Und das ist aber nichts anderes als dass die entsprechende Funktion, die also von der Menge der Bitstrings in die Menge 01 geht und eben 0 ausspuckt, wenn es nicht in der Menge ist, und 1 ausspuckt, wenn es in der Menge ist, ja, wenn diese entsprechende Funktion berechenbar ist, nicht? Das heißt also mit anderen Worten, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die immer terminiert und die 0 sagt, wenn die Eingabe in A liegt, Entschuldigung, die 0 sagt, wenn die Eingabe nicht in A liegt, und die 1 sagt, wenn die Eingabe in A liegt. So. So, und das mit der universellen Turing-Maschine, das definieren wir jetzt in dem folgenden Satz, der also gleichzeitig, also der definiert gleichzeitig, was eine universelle Turing-Maschine ist und konstatiert, dass sie existiert. Also, der sagt, es existiert eine universelle Turing-Maschine. Ich unterstreiche das Wort universell, was bedeutet, dass es jetzt erst definiert wird. Nennen wir sie U, also in U in lustiger Schreibweise. Moment, ich muss mich konzentrieren, das ist ein deutsches U. Also die universelle Turing-Maschine, Deutsch U. Universell heißt Folgendes. Wenn ich diese Turing-Maschine loslasse auf ein Paar, was eben einfach zwei Strings sind, die ich hintereinander schreibe, bestehend aus einer Eingabe x und der Repräsentation Alpha einer Turing-Maschine, dann kommt dasselbe raus, wie wenn ich die durch Alpha repräsentierte Turing-Maschine M-Alpha loslasse auf diese Eingabe x. Ja? Das ist genau das, was ein Interpreter tut. Ja, also ich füttere dem an ein Programm und eine Eingabe, der führt das Programm für mich aus und gibt mir am Ende so das Programm, dann terminiert die entsprechende Ausgabe des Programms zurück. Nicht das Ganze hier für alle Bitstrings X und Alpha. So, und da habe ich jetzt hier extra was freigelassen. Mein Interpreter, der ist außerdem noch effizient. Und das definieren wir jetzt, was das heißt. Ja, effizient heißt, gut, er rechnet natürlich an x und Alpha eine Weile rum. Und klar, wenn jetzt also im Alpha eine sehr ungünstig programmierte Turing-Maschine ist, dann braucht er natürlich als Interpreter auch lange. Nicht? Das heißt, effizient kann ich immer nur sehen im Verhältnis zu der Zeit, die die ursprüngliche Turing-Maschine braucht. Also, wenn über die Zeit kann ich nur dann was sagen, wenn die ursprüngliche Turing-Maschine terminiert, nicht? Sonst ist es natürlich, sonst ist es halt unendlich lange, dann ist es egal. So, wenn also das Ding bei Eingabe x in Zeit t hält, gut, dann muss ich was drüber sagen, wie schnell ist dann mein Interpreter. So, ich muss also sagen, wie lange braucht U jetzt natürlich bei Eingabe X und Alpha? Und die Message ist, gut, U braucht bis zu quadratisch länger. Gut, und dann ist halt hier noch dieser Faktor bei. Also ich habe jetzt absichtlich nicht einfach O von T Quadrat geschrieben, sondern ich muss ja noch sagen, wovon hängt dieses C eigentlich ab? Und es hängt schon noch von was ab, nämlich von der Turing-Maschine, die ich eingebe. So, und dieses C, das hängt eben, das ist das Wichtige, das hängt nicht von X ab, sondern nur von der Turing-Maschine, von M Alpha. So, was das bewirkt ist, wenn ich also zum Beispiel eine Turing-Maschine habe, die mein gegebenes Problem löst in, was weiß ich, linearer Zeit, dann löst mein Interpreter das in quadratischer Zeit. So. Ja, Beweis. Ja, der Beweis ist wie immer so ein bisschen tralala, nicht? Ich gehe auch davon aus, dass der in BFS dran gewesen ist. Ist eine universelle Turing-Maschine, muss eigentlich gewesen sein, ne? Wird genickt, ne? Ja, war. So, nicht? Deswegen wollen wir uns da auch nicht endlos aufhalten. So, das Erste, was wir tun, ist, dass wir unser M-Alpha normieren. Das ist etwas, was man oft tut, ja? Dass man also erstmal bestimmte angenehme Eigenschaften herstellt von seiner Eingabe. Wie genau machen wir das? Wir sagen, wir reduzieren die Anzahl Bänder von M-Alpha auf 1. Wir haben gesehen, dass wir das können. Gut, wir haben gesehen, dass wir das als Menschen im Prinzip können, aber es müsste bei der Beschreibung der Vorgehensweise klar geworden sein, dass das eigentlich auch ein vom Computerprogramm könnte. Ja, also das, ne, da muss man halt ein bisschen was ummodeln, da muss man das Interleaving der Bänder muss man richtig ausprogrammieren. Dazu muss man also die Zustandsübergänge der ursprünglichen Turing-Maschine anpassen, zum Beispiel dahingehend, dass die K Schritte nach rechts macht, wenn ich ursprünglich einen gemacht habe und sowas. Nicht, das also alles aber noch völlig mechanisch, also das kann ich im Prinzip implementieren. So, also ich transformiere das Ding also zu einer Einband-Turing-Maschine. Und das ist der einzige Punkt, an dem ich diesen Slowdown einführe. Ja, dass das also jetzt hier quadratisch lange braucht und nicht mehr linear lange, das liegt nur an diesem Schritt hier, weil ich eben in meiner Reduktion von K-Band-Turing-Maschinen auf Einband-Turing-Maschinen quadratisch langsamer werde. So, und die nächste Reduktion ist, ich reduziere auch das Alphabet. Nicht? Auch das eine Reduktion, die kann ich implementieren. Ich weiß eben jetzt gut, wenn ich vorher ein Symbol lesen musste, muss ich jetzt irgendwie Logarithmus von Gamma viele Symbole lesen. Nicht? Auch das sind also Transformationen, die kann ich ohne weiteres gewissermaßen durch Implementierung eines Compilers in einer Turing-Maschine, in meiner universellen Turing-Maschine realisieren. Gut, muss ich mir überlegen, wie viel langsamer das dauert, nicht? Also wie viel länger das dauert. Und das ist also nur linear langsamer. Nicht? Das hatten wir uns überlegt, dass das also einen Slowdown gibt, der eben gerade Logarithmus der Alphabetgröße ist. Und der Faktor hängt dabei bei dieser Verlangsamung nur von der ursprünglichen Turing-Maschine ab, genauer gesagt sogar nur von ihrer Alphabetgröße. Gut. Ja, gut, immer wenn man sagt, dass man was auf einer Turing-Maschine implementiert, zum Beispiel eben diesen Interpreter, dann ist das eigentlich haarigste immer, wie verteile ich jetzt meine Daten auf die Bänder. Nicht? Gut, da werden wir also öfter mal Bilder sehen wie dieses hier, wo ich also die Bänder beschreibe. Moment, 1, 2, 3, nee, ich will nicht bei 0 anfangen. 1, 2. So, die Turing-Maschine, auf der ich unseren Interpreter implementiere, die hat 5 Bänder. Diese Striche hier tragen zum Bild nichts bei, die erinnern Sie nur daran, dass das Bänder sind. So, und dann kommt hier, was da steht. So, als erstes steht da die Eingabe X auf dem Eingabeband. Nicht? Gut, da gehört sie hin. Dann, also steht auch noch Alpha dahinter, nicht? Aber das kann ich ignorieren. Nachdem ich das Alpha eingelesen habe hier auf Band 3, ja, also die Maschine M-Alpha oder eigentlich meinetwegen das Alpha selber, das kopiere ich mir hier auf Band 3. Nicht, da habe ich also hier in meiner passenden Codierung habe ich stehen Zustände und Übergänge. Also eine vollständige Beschreibung der Turing-Maschine kann eigentlich im Wesentlichen sein die ursprüngliche Liste der Zustandsübergänge. So, auf Band 2. Auf Band 2 simuliere ich das Arbeitsband von M-Alpha. Ja, also jedes Mal, wenn M-Alpha sagt, bewege ich den Kopf nach links oder rechts, mache ich das hier auch. Wenn M-Alpha sagt, schreib irgendwie was hin, mache ich das da auch. So, was muss ich noch simulieren? Ich muss simulieren den Zustand der Turing-Maschine von M-Alpha. Gut, den schreibe ich hier hin. Ja, deutlicher. Nicht? Also hier auf dem vierten Band, da schreibe ich hin den aktuellen Zustand von M-Alpha. Typischerweise werde ich die irgendwie durchnummeriert haben und da steht dann M-Alpha ist gerade im Zustand 25. Naja, und auf Band 5 kommt hin, was da hingehört, nämlich die Ausgabe. So, jetzt muss ich selber noch sagen, wie ich mal über diesen Bändern meine universelle Turing-Maschine programmiere. Ich muss also jetzt im Groben sagen, wie ich meinen Interpreter denn schreibe. Gut, was mache ich? Naja, was heißt denn simulieren? Simulieren heißt, ich führe nacheinander die Zustandsübergänge aus, wie M-Alpha sie vorschreibt. So, das heißt, ich muss mir jedes Mal suchen, was muss ich also gerade für einen Übergang machen. Wovon hängt das ab? Naja. Das hängt ab von aktuellen Zustand, nicht? Das heißt, Das muss ich abgleichen mit Band 4. Ich muss praktisch also unter den Zustandsübergängen einen suchen, der zu dem aktuellen Zustand, der auf Band 4 steht, passt. Und er muss passend zum Symbol an der aktuellen Kopfposition von M-Alpha, die simuliere ich auf Band 2. So, den suche ich, naja, da wo er steht, nämlich auf Band 3. Also rödel ich durch und gucke immer, nicht, also auf Band 3 stellt man sich vor, stehen praktisch so Paare. So Paare, wo ich also hier vorne die erste Komponente erstmal suche. Ja, also ich habe gegeben praktisch das Q1, ich habe gegeben das S1, das ist in diesem Falle nur ein einziges Symbol und ich muss halt hier irgendwas suchen, was da matcht. So, und wenn ich das gefunden habe, dann weiß ich, was jetzt passiert. Ich weiß, in welchen Zustand ich übergehe, ich weiß, welche Symbole ich schreiben muss und ich weiß, wie ich den Kopf bewegen muss. So, nicht? Also den Übergang, den ich jetzt gefunden habe, den muss ich jetzt ausführen. Das heißt, nicht? Ich habe zunächst mal einen neuen Zustand, zu dem ich jetzt übergehen muss. Zu einem Zustand übergehen heißt, ich schreibe ihn auf Band 4. Ja, was muss ich noch machen? Ich muss ein Symbol schreiben und den Kopf bewegen. Naja, und das mache ich da, wo eben das Arbeitsband von M-Alpha simuliert wird, auf Band 2. Ja. Und das war's schon. So. Ja, wie lange dauert das? Ein Schritt. Also jetzt nicht in exakter Formel, sondern was ist da die eigentlich bestimmende Größe? Ne? Nochmal laut.
Das Suchen auf dem Band 3.
Das Suchen auf dem Band 3, nicht? Das ist der eigentlich bestimmende Vorgang. Das ist das, was lange dauert. Und naja gut, wie lange dauert das? Das dauert also, naja, ich muss ja nur einmal durchgehen. Ja? Das heißt also, es hängt ab im Wesentlichen linear von der Länge von Band 3. Das heißt also, die Zeit ist also O von Länge von Band 3, jetzt mal salopp gesagt. Ja. Naja gut, und wie lang ist Band 3? Nicht, Band 3 ändert sich ja nie, da schreibe ich einmal am Anfang meine Turing-Maschine drauf und das ändert sich nicht mehr. Das heißt also, das hängt einfach nur ab von der Länge von Alpha. Also im Wesentlichen steht da Alpha drauf und das ist die Länge des Bandes. Ja, und das ist genau das, was ich will. Also ich will, dass ich einen einzelnen Schritt aus Sicht der Eingabe x in konstanter Zeit simuliert kriege. Klar, was hier konstant heißt, das hängt nochmal wieder ab von der Turing-Maschine selber, die ich da simuliere. Ja, also je komplizierter die Turing-Maschine ist, die ich da reinpackte, umso länger dauert es, einen ihrer Schritte zu simulieren. aber von der Eingabe hängt, also der, von der Eingabe X der ursprünglichen Turing-Maschine hängt das eben nicht ab. So, nicht? Das heißt, nicht also Gesamt. Das heißt also, gesamt haben wir C von C mal T Quadrat wie behauptet, das heißt also mit der behaupteten Abhängigkeit von C, nicht von X, sondern nur von Alpha. Gut. Ja, wischen. Ja, da. So, jetzt kommt was, das gehört eigentlich nicht in diesen Kurs. Erstens haben Sie es schon gesehen und zweitens passt es nicht zum Thema. Nicht? Unentscheidbarkeit. Unentscheidbarkeit ist aus der Berechenbarkeitstheorie. Wir machen hier nicht Berechenbarkeit, wir machen Komplexität. Der Grund, dass ich es nochmal mache, ist, dass wir uns nochmal ansehen wollen, diese Diagonalmethode, die zur die zum Beweis der Unentscheidbarkeit des Halteproblems verwendet wird. Weil wir diese Diagonalmethode, wo ich also praktisch eine Turing-Maschine auf ihre eigene Repräsentation loslasse, weil ich den nochmal, weil wir den später in anderen Sätzen, die also dann doch in die Komplexitätstheorie reingehören, verwenden, nämlich in diesen sogenannten Hierarchiesätzen, die eben, obwohl wir zum Beispiel nicht wissen, dass wir P von NP trennen können, ja, wir können sehr wohl quadratische Zeit von kubischer Zeit trennen, auch wenn wir die ganze Zeit so tun, als wäre uns das egal und es wäre also quadratisch und kubisch in Wirklichkeit dasselbe. Wir können sehr wohl beweisen, dass man in kubischer Zeit mehr berechnen kann als in quadratischer Zeit. Und das verlangt eben genau nach so einer Diagonalmethode und deswegen erinnern wir da jetzt nochmal dran. So, ja, Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit haben wir definiert, sehr gut. Gut, dann habe ich einen Begriff vergessen, den müssen wir noch nachziehen. Ist nur eine reine Sprechweise, also ich sage, eine Turing-Maschine M entscheidet ein Problem, naja, genau dann, wenn sie eben die entsprechende Funktion berechnet und wenn wir das explizit sagen, dann ist das folgende Äquivalenz oder folgende Charakterisierung ihrer Ausgabefunktion. sie liefert zurück 1, wenn x in A ist und 0 sonst. Was insbesondere bedeutet, sie terminiert immer. So, dann haben wir hier folgendes Beispiel. Ein Problem, das nennen wir UC wie uncomputable, das wir also nur deswegen definieren, um zu zeigen, dass es überhaupt erstmal unentscheidbare Probleme gibt. Und das soll sein folgendes. Das soll sein, die Menge aller Bitstrings Alpha sodass M Alpha angewendet auf Alpha 0 ergibt. Was insbesondere bedeutet, was also insbesondere bedeutet, dass M Alpha dann bei Eingabe Alpha hält. So, das ist die Definition von unserem Problem UC. Und wir zeigen, UC ist unentscheidbar. Das ist jetzt ein sehr ähnliches Problem wie das bekannte Russellsche Paradox, an das man an dieser Stelle vielleicht mal erinnern sollte. So, die naive Mengenlehre gestattet mir ja, Mengen hinzuschreiben, die ich durch Eigenschaften definiere. Ich kann's, die Elemente, über die jede Menge redet, sind ja immer wieder Mengen. Ja? Also es gibt ja in der üblichen Mengenlehre nichts anderes als Mengen. Gut, das heißt, ich könnte auf die Idee kommen, diese Menge zu definieren. Die Menge aller Mengen x, die sich nicht selbst als Element enthalten. Sieht zunächst mal nicht weiter schlimm aus, insbesondere würden wir es ja intuitiv als eine durchaus vernünftige Eigenschaft einer Menge ansehen, sich eben gerade nicht selbst zu enthalten. Und trotzdem ist schon das Hinschreiben dieser Menge ein Widerspruch. Also diese Menge kann es nicht geben. Warum nicht? Naja, wenn wir diese Menge A nennen, dann haben wir A in A, naja, genau dann, wenn A die Eigenschaft hat, die diese Menge definiert, das heißt genau dann, wenn A nicht Element A ist. Nun, es kann keine Aussage geben, die genau dann gilt, wenn sie falsch ist. Das ist also ein Widerspruch. So, das ist also das berühmte Russellsche Paradox. In der Mengenlehre führt das dazu, dass man sagt, okay, diese Menge kann ich halt nicht hinschreiben. Also man hat dann mühsam die Mengentheorie so hinkorrigiert, dass das also keine Menge mehr ist. Ja, hier ist die, nicht, und man beobachtet, dass also das hier, wenn man jetzt 0 als falsch ansieht und 1 als wahr, dass das also genau demselben Definitionsschema folgt hier. Nur hier ist die Reaktion eine andere. Nicht? Hier sehen wir eben, sagen wir eben nicht mehr, ja gut, die Menge gibt es gar nicht oder so, das ist kein Problem oder sowas. Nein, das sagen wir nicht, sondern wir sagen, gut, diese Menge, also dieses Problem ist eben nicht entscheidbar. Gut, wie zeigt man das? So, wir nehmen einfach an, wir könnten das entscheiden und führen das auf einen Widerspruch. Nochmal, ich predige immer, man führt keine Widerspruchsbeweise. Das hier ist auch kein Widerspruchsbeweis, ja, sondern es ist ein Beweis einer negierten Aussage. Ich beweise, es gibt keine Turing-Maschine, die UC entscheidet. Dazu ist eine völlig normale Beweismethode anzunehmen, es gäbe eine solche und das auf einen Widerspruch zu führen. Das ist aber kein Widerspruchsbeweis. Ja, sondern Widerspruchsbeweis, das ist also ein, nicht, das ist ein Beweis einer negierten Aussage. Wenn Sie sich an Glolob erinnern, ja, die Einführungsregel für Negation ist diese hier. Ja, ich nehme A an, führe es zum Widerspruch und schließe nicht A. Das tue ich hier. Widerspruchsbeweise sind diejenigen, die diese Regel hier verwenden, die also aus einer Negation einer negierten Aussage wieder eine positive Aussage folgern. Das tue ich hier nicht. So, also ich nehme an, M entscheide UC und muss das zum Widerspruch führen. Ja, und das ist auch praktisch schon sofort ein Widerspruch. So, mal gucken, ob das noch in die Zeile hier passt. Ich glaube, ja. Ich gucke mir an die Repräsentation von M. Nicht? M kann ich ja als String, als Bitstring repräsentieren. Nicht? Notation M-Floor. Gut. Das ist in UC. Nicht? Kann ich mich ja fragen, ist das in UC? Na gut, UC hat eine Definition. Nicht? Das ist genau dann der Fall, wenn das ist genau dann der Fall, per Definition, wenn also die durch Floor von M kodierte Turing-Maschine auf Floor von M terminiert und 0 ausgibt, aber dieses Ding hier ist ja per Definition gleich M. Ja. Okay, nun habe ich auch vorausgesetzt, dass M UC entscheidet. Also M sagt auf Eingabe Floor M 0. Das heißt, Floor M ist nicht in UC. Ja, genau denselben Widerspruch wie da drüben. Ja. Also Floor von M ist in UC, genau dann, wenn Floor von M nicht in UC ist, das kann ich angehen. Also muss unsere Annahme Blödsinn gewesen sein, dass M UC entscheidet. Okay. Dann. So, als Korollar dazu bekommen wir jetzt, dank der eingesammelten Arbeit bisher, Unentscheidbarkeit des Halteproblems. Ja, was war das Halteproblem? Das Halteproblem war das Problem festzustellen, ob eine gegebene Turing-Maschine bei gegebener Eingabe terminiert. Das ist also dieses hier, das ist die Menge aller Paare x, Alpha, angesehen als langer Bitstring mit Trennzeichen, sodass m Alpha, also die durch Alpha repräsentierte Turing-Maschine, auf dieser Eingabe x terminiert, also einen Wert ungleich Bottom liefert. Gut. Und das Korrelat sagt, dieses Ding ist unentscheidbar. Das liefert uns also auch gleich noch eine weitere schöne Erinnerung. Einmal haben wir gesehen Erinnerung an die Diagonalmethode und jetzt sehen wir nochmal Erinnerung an den Begriff der Reduktion. Und zwar, auf Deutsch kann man es nicht schön sagen, also auf Englisch heißt das Reduction from. Und das ist was, das kann man sich also nochmal irgendwie an den Spiegel schreiben oder so, weil das oft verkehrt rum gemacht wird. Wenn ich zeigen will, dass ein Problem schwer ist und ich kenne schon ein schweres Problem, dann kann ich das machen durch Reduktion, und zwar durch Reduktion des bekannten schweren Problems auf das, was ich als schwer beweisen will. Ja, das nennt sich Reduction from. Und der Beweis hier ist also, Reduction from UC. Ja, ich sage es absichtlich nicht auf Deutsch, weil man das dann falsch versteht. Ja, also wenn ich da schreibe, Reduktion von UC, was soll das heißen? Ja? So, was heißt Reduction from? Das heißt, in diesem Falle, ich zeige, dass wenn ich Halt entscheiden könnte, ich dann auch UC entscheiden könnte. So, dazu mache ich also die entsprechende Annahme. Nicht? Also die Annahme ist, MH entscheide Halt. Und ich zeige, dass wenn ich so ein Ding habe, ich dann eine Turing-Maschine bauen kann, die UC entscheidet. Ja, wie machen wir das? Doppelpunkt. Also, ich lasse erstmal meine Turing-Maschine fürs Halteproblem los auf das Paar Alpha, Alpha. Was ist überhaupt das Problem? Also ich könnte ja einfach, um UC zu entscheiden, könnte ich ja einfach M-Alpha mal auf Alpha ausführen und sehen, was rauskommt. Ne? Muss das dann nur umdrehen. Naja, das Problem ist, wenn ich das mache und das womöglich nicht terminiert, dann habe ich verloren. Ja? Dann terminiere ich selber ja auch nicht. Das heißt, das muss ich vorher mal abtesten, vorsichtshalber. So, ich gucke, ob das terminieren würde, wenn ich also Alpha auf Alpha loslasse. Ja, wenn nein, wenn b gleich 0 ist, naja, dann bin ich fertig, nicht? Denn ich weiß, dass ich nur dann in UC bin, wenn einem Alpha auf Alpha losgelassen terminiert. Das heißt, dann können wir aufhören und falsch zurückgeben, also 0. Sie sehen, ich gehe schon wieder zu Pseudocode über. Ja, also ich schreibe jetzt nicht ernsthaft hier die ganze Zeit Sachen in der Turing-Maschine. So, und ja, andernfalls nutze ich aus, dass ich einen Selbstinterpreter habe. Ja, ich kann jetzt also Alpha interpretieren mit Eingabe Alpha selbst. Das kann ich jetzt machen, weil ich schon weiß, dass das terminiert. Das ist also an dieser Stelle risikofrei. Ja, und dann drehe ich die Antwort um. Nicht? Also wenn C gleich 0, dann gebe ich 1 zurück, nicht? Denn das ist genau die Definition von UC, dass da 0 rauskommen soll. Und ansonsten gebe ich 0 zurück. So, nicht? Das würde mir also hier korrekt UC entscheiden. Nicht? Wie gesagt, der Haupttrick ist, dass ich, bevor ich hier den Selbstinterpreter auf Alpha loslasse, vorsichtshalber mal vorher gucke, ob das auch terminiert. Nicht? Und weil ich schon weiß, dass es für UC eben keine Turing-Maschine gibt, die das entscheidet, gibt es also für MH auch keine. Ne? So, deswegen haben wir hier den Widerspruch und fertig. So. Ja, jetzt kommt der letzte Teil, das ist also mehr so ein bisschen zum Spaß. Also ich warne vorweg, das werden nicht alle verstehen und es wird auch nicht so präsentiert, dass man wirklich den gesamten formalen Inhalt davon mitnimmt. Das wäre also in 20 Minuten nicht möglich. In der Tat werde ich wahrscheinlich nur 10 Minuten brauchen. Und Herr Gorin ist mir dann auch böse, weil das wieder nichts ist, woraus er irgendwie Übungen machen kann, nicht? Und dann in Evaluation versaut es auch, weil dadurch also die Vorlesung und die Übung desynchronisiert sind. Aber wir machen das trotzdem, weil es einfach witzig ist. So. Also, wo schreiben wir das hin? Da oben. Also, letzter Punkt für heute, Korollar zur Unentscheidbarkeit des Haltesproblems. Erster Gödel'scher Unvollständigkeitssatz. So. Ja, jetzt fangen die Probleme schon an. Ja. Wir haben im Moment noch nicht mal die formalen Mittel in der Hand, um eigentlich klar zu sagen, was der überhaupt sagt. Und mir ist auch durchaus klar, dass das also eine fürchterlich gefährliche Sache ist. Nicht? Wenn man das nicht genau sagt, was der eigentlich besagt, dann kommen anschließend die Philosophen und machen Mist draus. Ja. Ich versuche es trotzdem mal. So, also der Satz sagt etwas aus über jedes hinreichend starke axiomatische System. So, was soll das heißen? Naja, ein axiomatisches System ist sowas, wie Sie in Glolob gesehen haben. Ja? Also zum Beispiel Logik erster Stufe mit einem Stapel Axiomen und irgendwelchen Schlussregeln, die Ihnen gestatten, da neue draus herzuleiten. Zum Beispiel, was weiß ich, nicht? Peano-Axiome hingeschrieben in Logik erster Stufe und als Handwerkszeug dazu in der Hand das Fitch-System, mit dem Sie da formale Statements daraus herleiten können, beispielsweise. Oder irgendwas anderes. Was man sich dabei vorstellt, ist, dass also unter hinreichend stark verstehen wir insbesondere, dass es also in der Lage ist, über natürliche Zahlen zu reden. Wie zum Beispiel man das in Logik erster Stufe ja auch könnte. Oder zum Beispiel in Logik höherer Stufe, in der ich über Mengen von natürlichen Zahlen quantifizieren darf oder Ähnliches. So. So, das ist unvollständig. Mit anderen Worten, also auf Logik erster Stufe wäre das gerade nicht anwendbar, denn von der haben wir ja in Glolab damals gezeigt, dass sie vollständig ist, wenn Sie in dem Jahrgang waren, ich glaube ja. Mit anderen Worten, Logik erster Stufe zum Beispiel ist nicht hinreichend stark. So, hinreichend stark heißt also im Groben, dass ich die natürlichen Zahlen tatsächlich eindeutig spezifizieren kann. Das kann ich in Logik erster Stufe nicht. Ich kann nicht ausschließen in Logik erster Stufe, dass es nicht Standardzahlen gibt, die also oberhalb der erwarteten natürlichen Zahlen schweben. So, ist unvollständig. Was heißt das? Das heißt, es beweist nicht alle wahren Sätze. Ich füge mal in Klammern dazu. Über die natürlichen Zahlen. So, also ich habe vorweg gesagt, okay, also hinreichend stark soll heißen, es ist stark genug, um über natürliche Zahlen zumindest zu reden. Nicht? Das heißt, ich kann also Sätze über die natürlichen Zahlen hinschreiben. Und wenn ich jetzt sage, es beweist nicht alle wahren Sätze über die natürlichen Zahlen, dann ist das sogar eine Verstärkung. Ja, also das heißt, ich finde einen Satz, der wahr ist, aber nicht bewiesen wird, und das ist sogar ein Satz, der schlicht und einfach über natürliche Zahlen redet. So, das ist jetzt also in grober Annäherung, ja, soweit wir das jetzt hier mit unseren Mitteln hinkriegen, das Statement des ersten Gödel'schen Satzes. So, und das wollen wir jetzt beweisen als, wie gesagt, Korollar zur Unentscheidbarkeit des Halteproblems. Ja. So, ich unterstelle also, ich hätte ein axiomatisches System, das hinreichend stark ist. Hinreichend stark heißt so stark, wie ich jetzt brauche. Und hinreichend stark bedeutet was ziemlich Konkretes, nämlich, das bedeutet, wir haben eine Formel mit zwei, naja, das sind nicht direkt offene Variablen, aber die Formel hängt also von x und Alpha ab, ja? So, dass Folgendes gilt. Phi von x und Alpha ist wahr. Ich habe in Glolab große Mühe darauf verwandt, irgendwie die Leute davon abzubringen, sich vorzustellen, dass jede Formel, die man hinschreibt, entweder wahr oder falsch sei. Ja, also ob eine Formel wahr oder falsch ist, hängt ab vom Modell, das ich unterstelle. Aber hier haben wir eben unterstellt, insbesondere, dass wir vollständig ausspezifizierte natürliche Zahlen haben. Und das heißt eben, wir hätten hier eine fixe Interpretation von phi xa, wo dass wir also hier doch mit Fug und Recht sagen können, das ist entweder wahr oder falsch. So, das ist also wahr. Ich füge der Klarheit halber dazu, also über einem festen gegebenen Modell der natürlichen Zahlen, von dem ich annehme, dass ich es in meinem Formalismus voll spezifizieren kann. Genau dann, wenn x und Alpha in Hort sind. So, nicht? Das heißt, genau dann, wenn also Alpha Repräsentation einer Turing-Maschine ist, so dass Alpha oder M-Alpha bei Eingabe X terminiert. Ja, müssen wir kurz zurücktreten. Warum ist das der Fall? Naja, es ist im Wesentlichen deswegen der Fall, weil wir diesen Interpreter schreiben können und dann anschließend das, was der Interpreter macht, als eine Formel ausdrücken. Ja? Was müssen wir machen? Wir müssen irgendwie unsere Turing-Maschine analysieren, wir müssen sehen, was die macht, wir müssen das also, wir müssen was ein Run einer Turing-Maschine ist, das müssen wir als Formel definieren. Nicht? Dazu müssen wir immer auf einzelne Bits zugreifen, irgendwo auf eine Repräsentation von den Bändern. Nee, es ist also ein fürchterliches Gewusel, aber man kann es machen. Ja, man kann eben Strings als natürliche Zahlen repräsentieren. Das weiß jeder Informatiker. Ja, wenn ich einen String irgendwo in Speicher eines Computers schreibe, kann ich ihn in C sogar ohne Umwandlung direkt als natürliche Zahl verstehen. Und ich kann halt durch Manipulation natürlicher Zahlen, insbesondere mit Dividieren und Modulo rechnen, kann ich also auf einzelne Stellen in so einem String zugreifen. Ne, und den ganzen Mist, den ich also machen muss, um zu definieren, was so eine Turing-Maschine tut, den kann ich in eine Formel gießen, so denn mein Formalismus hinreichend ausdrucksstark ist. So, ja, wenn ich das habe, bin ich sofort fertig. Nicht, das ist die eigentliche Arbeit am Gödel'schen Beweis, zu zeigen, dass das wirklich funktioniert. So, und ja, wir können hier weitermachen. So, hier haben wir noch Platz, unsere Annahme hinzuschreiben, die wir jetzt zum Widerspruch führen. Nicht? Wiederum, wir nehmen was Positives an und zeigen was Negatives. Nicht? Also Annahme. Die Annahme ist, A wäre vollständig. Ja, also hinreichend starkes A gibt es durchaus. Nicht? Also bis hierher ist noch alles völlig in Ordnung, also das da gibt es auch wirklich. Ja, also diese in geeigneten Logiken höherer Stufe kann ich eine solche Formel Phi tatsächlich hinschreiben. So, und ich nehme jetzt an, das System wäre vollständig. Das heißt, vollständig heißt, es beweist jede wahre Aussage über natürliche Zahlen. Und ich konstruiere daraus jetzt einen Algorithmus, der mir Halt entscheidet. So, wie mache ich das? So, dieser Algorithmus behauptet nicht effizient zu sein. Als äußere Kontrollstruktur läuft er über alle Strings, alle Bitstrings. Damit würde er natürlich nicht terminieren. Wir sehen aber unterwegs, dass er nach endlicher Zeit diese Schleife abbricht. So. Ja, jetzt kommt der nächste Schritt, nicht? Also wir haben unser formales oder axiomatisches System A, das wir uns so ähnlich vorstellen können wie eben First-Order-Logik mit Fitch-System, wie wir das in Glolab gemacht haben. Und naja, da gibt es eben Beweise, nicht? Diese Beweise sind so baumförmig, aber sind immer noch endliche Objekte. Das heißt, die kann ich repräsentieren als Strings. Und überprüfen, ob Beweise korrekt sind, ist leicht. Ja, das kann man im Computer implementieren. Man muss nur prüfen, dass also an jeder Stelle eine korrekte Beweisregel angewendet wurde. Und es gibt also Tools, die Sie sich online runterladen können, die das tatsächlich machen. Also zum Beispiel für Fitch gibt es ein System, was also Ihnen gestattet, korrekte Beweise zu konstruieren oder dass Ihnen auch, wenn Sie einfach so einen Beweis hinschreiben, überprüft, ob der Beweis korrekt ist. So, und wenn er ein korrekter Beweis ist, dann beweist er eine Formel Psi. Gut. Was ich hier also letztlich mache, ist, ich liste alle im System beweisbaren Formeln auf, eine nach der anderen. So, das ist jetzt meine Notizen da vorne. So, wenn ich also eine beweisbare Formel erwischt habe, ja, dann kann ich gucken, ob das zufällig eine Formel ist, für die ich mich interessiere. Es könnte zum Beispiel die Formel Phi x Alpha sein, wenn ich gerade Glück hatte. So ein bisschen wie dem Affen beim Tippen zugucken, nicht? Aber irgendwann könnte das gucken. Komm, so. Wenn das ist, oh, wei, dann habe ich also bewiesen, dass Phi von x Alpha gilt. Das heißt, ich habe bewiesen, dass x Alpha in Halt ist. Das heißt, ich gebe zurück 1. Es könnte sein, andererseits, dass Psi zufällig gerade die Negation davon ist, also nicht Phi von x, Alpha. Jetzt kann man hier wieder das Phi nicht lesen. Phi. So. Okay, nach der Konstruktion von Phi x Alpha heißt das, dass x Alpha gerade nicht in Halt ist. So, dann haben wir also bewiesen, dass das Programm nicht terminiert und geben 0 zurück. Ja, das ist schon der ganze Algorithmus. Wir müssen uns kurz überlegen, warum der terminiert. Nun ja, der terminiert deswegen, weil A vollständig ist. Ja? Es ist ja, weil das hier von nichts weiter abhängt, ja, da sind keine freien Variablen drin oder sowas, das sind Sätze, haben wir extra gesagt, ist eins von den beiden hier wahr. Also entweder Alpha terminiert bei Eingabe X oder Alpha terminiert bei Eingabe X eben nicht. Also eine von diesen beiden Aussagen ist wahr. Weil das System vollständig ist, beweist es also auch eine von diesen beiden Aussagen. Das heißt, wenn ich lang genug warte, kommt eine von denen. Ja, das heißt, der Algorithmus terminiert. Ja, und da ist der Widerspruch. Ne? Zack. Ja, Satz von Gödel in 10 Minuten. Ne? Ein bisschen länger habe ich gebraucht, 15. Ne? Ja, Fragen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Nicht wohlgemerkt, das ist also ein Satz, der, als er in den 30ern bewiesen wurde, die wissenschaftliche Welt erschüttert hat und von dem sich weder Mathematik noch Philosophie bis heute hinreichend erholt haben. Also der sagt im Wesentlichen, es ist eben nicht vollständig, nicht möglich, in einem einzelnen formalen System mathematische Wahrheit vollständig einzufangen. Keine Fragen. Ja, dann sind wir 5 Minuten eher fertig. Bis nächstes Mal.